Die PDK, Hauptnutzer von Radio, Telefon und Post, koordinierte die Langstreckenkommunikationsmittel ebenso wie die Langstreckentransportmittel. Da es auf Anaris keinen Handel gab, im Sinne von Verkauf, Werbung, Investition, Spekulation und so weiter, bestand die Post hauptsächlich aus der Korrespondenz zwischen industriellen und akademischen Syndikaten, ihren Anweisungen und Nachrichten, denjenigen der PDK und einer geringen Menge persönlicher Briefe. Als Angehörige einer Gesellschaftsform, in der alle jederzeit hingehen konnten, wo sie wollten, neigten die Anaresti dazu, sich ihre Freunde dort zu suchen, wo sie gerade waren und nicht dort, wo sie gewesen waren. Das Telefon wurde innerhalb einer Kommune nur selten benutzt. So groß waren die einzelnen Kommunen nicht. Sogar in Abenai hielt man an dem eng strukturierten Regionalschema fest, und zwar in Form der sogenannten Blocks, den halbautonomen Wohnvierteln, in denen man alle Menschen und Dinge, die man brauchte, zu Fuß erreichen konnte. Telefone wurden daher zumeist für Ferngespräche benutzt und von der PDK betrieben. Persönliche Anrufe mussten vorher per Post arrangiert werden oder waren eben nicht Gespräche, sondern Nachrichten, die im PDK-Zentrum zur Übermittlung hinterlassen wurden. Briefe wurden nicht verschlossen, aber das war natürlich keineswegs Vorschrift, sondern stillschweigende Übereinkunft. Persönliche Kommunikation über große Entfernungen kostet viel Material und Arbeit, und da die private sich mit der Volkswirtschaft deckte, empfand man unnötige Briefe oder Anrufe als unangebracht. Sie stellten eine lästige Angewohnheit dar, ihnen haftete etwas von Privatismus oder Egoismus an. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum die Briefe unverschlossen aufgegeben wurden. Niemand hatte das Recht, von anderen zu verlangen, dass sie eine Nachricht übermittelten, die sie nichts anging, die sie nicht lesen sollten. Hatte man Glück, wurde ein Brief von einem Postluftschiff der PDK befördert, hatte man keins, von einem Güterzug. Irgendwann kam er im Postdepot des entsprechenden Bestimmungsortes an, und dort blieb er, da es keine Briefträger gab, ganz einfach liegen, bis irgendjemand dem Empfänger mitteilte, dass ein Brief für ihn eingetroffen sei und der Adressat ihn sich persönlich abholte. Darüber jedoch, was unnötig war und was nicht, entschied der Einzelne. Und so schrieben sich Scheweck und Takwa regelmäßig ungefähr einmal pro Dekade. Er schrieb: Die Fahrt war gar nicht so schlimm. 3 Tage ohne Aufenthalt im Güterwagen für Passagiere. Dies ist ein großer Noteinsatz. 3000 Personen, heißt es. Die Auswirkungen der Dürre sind hier viel schlimmer. Die Kürzungen nicht. Die Rationen im Speisehaus sind die gleichen wie in Abenai. Nur bekommen wir hier täglich zu beiden Mahlzeiten gekochtes Gara-Gemüse, weil es hier mehr als genug davon gibt. Wir haben auch allmählich das Gefühl, dass wir davon mehr als genug haben. Aber das Klima hier, das macht uns wirklich fertig. Hier ist die große Staubwüste, die Luft ist trocken und der Wind weht ununterbrochen. Es gibt zwar ab und zu kurze Regenfälle, aber schon eine Stunde nach dem Regen ist der Boden wieder trocken und der Staub steigt auf. In dieser Saison hat es hier weniger als die Hälfte des Jahresdurchschnitts geregnet. Alle, die am Projekt arbeiten, haben aufgesprungene Lippen, Nasenbluten, Augenentzündungen und Husten. Unter den Leuten, die in Rote Quelle leben, ist der chronische Staubhusten sehr verbreitet. Vor allem die Kleinkinder haben es schwer. Ich habe viele mit Haut- und Augenentzündungen gesehen. Ich frage mich, ob ich das vor einem halben Jahr auch bemerkt hätte. Wenn man Vater ist, wird man viel aufmerksamer. Die Arbeit ist nichts Besonderes und alle sind sehr kameradschaftlich, aber der trockene Wind macht einen fertig. Gestern Abend musste ich an die Neteras denken und in der Nacht klang das Brausen des Windes wie das Rauschen des Bergbachs. Ich bin nicht traurig über diese Trennung, denn sie hat mir vor Augen geführt, dass ich anfing, weniger zu geben, als seist du mein und ich dein Besitz, und mehr gäbe es nicht zu tun. Die Wirklichkeit hat jedoch mit Besitzlertum nichts zu tun. In Wirklichkeit beweisen wir die Ganzheit der Zeit. Schreib mir bitte, was Zadig macht. Ich unterrichte an meinen freien Tagen ein paar Leute, die mich darum gebeten haben. Eins der Mädchen ist die geborene Mathematikerin, und ich werde sie ans Institut empfehlen. Dein Bruder Scheweck. Takwa schrieb: Ich mache mir Sorgen wegen einer ziemlich merkwürdigen Sache. Vor 3 Tagen wurden die Vorlesungen für das 3. Quartal verteilt, und ich ging hin, um nachzusehen, wie dein Stundenplan am Instpunkt aussehen würde. Aber für dich war gar kein Hörsaal eingetragen. Ich dachte, sie hätten dich versehentlich übergangen, also ging ich zum Mitgliedersündpunkt. Und dort sagten sie, doch, sie wollten dir die Geom-Punkt-Vorlesung geben. Also ging ich zum Kord-Punkt-Büro des Inst-Punkt. Diese Alte mit der Nase, und sie wusste nichts. Nein, nein, ich weiß gar nichts. Geh zur Arbeitszentrale. Das ist Unsinn, sagte ich, und ging zu Sabul. Aber er war nicht im Fürst-Punkt-Büro, und ich habe ihn immer noch nicht gesprochen, obwohl ich noch zweimal dort war, mit Sadik, die eine wunderschöne weiße Mütze trug, die Terros ihr aus aufgeribbeltem Garn gestrickt hatte und mit der sie einfach zum Anbeißen aussah. Ich denke nicht daran, hinter Sabul herzulaufen und ihn in seinem Zimmer oder Wurmkanal oder wo immer er haust aufzusuchen. Vielleicht hat er sich freiwillig irgendwo zum Noteinsatz gemeldet, haha. Vielleicht solltest du im Institut anrufen und feststellen, was für ein Missverständnis es dort gegeben hat. Ich bin sogar zur Zentrale der Abtei gegangen, um nachzusehen, aber du warst in den Listen nicht aufgeführt. Die Leute dort waren ganz anständig, aber diese Alte mit der Nase ist einfach unfähig und alles andere als hilfsbereit, und niemand zeigt das geringste Interesse. Bedab hat recht, wir haben die Bürokratie grassieren lassen. Bitte komm bald zurück, Klammer auf, wenn es sein muss, auch mit dem Mathematikmädchen, Klammer zu. Eine Trennung ist ja ganz aufschlussreich, aber die Aufschlüsse, die ich brauche, will ich von dir. Ich bekomme jetzt einen halben Liter Fruchtsaft plus Calciumzuteilung pro Tag, weil meine Milch weniger wurde und S. so viel schrie. Die guten alten Onkel Doktors. Immer deine T. Dieser Brief erreichte Scheveck nicht mehr. Er kam erst im Postdepot von Rote Quelle an, als Scheveck das obere Südland bereits verlassen hatte. Von Rote Quelle nach Abenai waren es ungefähr 4000 Kilometer. Ein einzelner Reisender hätte einfach ein Fahrzeug angehalten, denn alle Transportmittel standen so vielen Passagieren zur Verfügung, wie sie aufnehmen konnten. Da in diesem Fall jedoch 450 Personen zu ihren regulären Arbeitsstellen in Nordwest zurückkehren sollten, wurde ein Zug für sie bereitgestellt. Er bestand ausschließlich aus Personenwagen oder vielmehr aus Waggons, die bei dieser Gelegenheit als Personenwagen benutzt wurden. Der unbeliebteste war ein geschlossener Güterwaggon, in dem kurz zuvor eine Schiffsladung Räucherfisch transportiert worden war. Nach einem Jahr Dürre reichte das normale Transportnetz trotz der großen Anstrengungen der Transportarbeiter nicht mehr aus. Sie waren die größte Föderation der Odonischen Gesellschaft, eingeteilt in Regionalsyndikate unter natürlich eigener Regie, koordiniert von Vertretern, die mit der örtlichen und der zentralen PDK zusammenarbeiteten. Das von der Transportföderation betriebene Netz erwies sich in normalen Zeiten und bei kleineren Notfällen als vollkommen ausreichend. Es war flexibel, konnte den Umständen angepasst werden und die Transportsyndiks waren außerordentlich stolz auf ihr Team und ihren Beruf. Sie gaben ihren Lokomotiven und Luftschiffen Namen wie Unüberwindlich, Unermüdlich, Frisst den Wind, und sie hatten Wahlsprüche wie Wir schaffen's immer oder Uns ist nicht zu viel. Jetzt aber, da ganze Regionen des Planeten unmittelbar von der Hungersnot bedroht sein würden, wenn nicht Lebensmittel aus anderen Regionen eingeführt wurden und da riesige Gruppen von Noteinsatzmannschaften verlegt und abermals verlegt werden mussten, waren die Möglichkeiten des Transportnetzes überfordert. Es gab einfach nicht genug Fahrzeuge und es gab viel zu wenig Fahrer. Die Föderation brachte alles zum Einsatz, was Flügel oder Räder hatte, und Lehrlinge, pensionierte Arbeiter, Freiwillige und Noteinsatzmannschaften halfen bereitwillig, Lastwagen, Züge, Schiffe, Häfen und Verladebahnhöfe zu bemannen. Der Zug, in dem Scheveck saß, kam nur in kurzen Schüben mit langen Unterbrechungen vorwärts, da die Versorgungszüge überall auf den eingleisigen Strecken Vorrang hatten. Dann blieb er 20 Stunden lang irgendwo stehen. Ein überarbeiteter oder nicht genügend ausgebildeter Fahrdienstleiter hatte einen Fehler gemacht und es war zu einem Zusammenstoß gekommen. Die kleine Ortschaft, wo der Zug hielt, hatte keine Lebensmittelreserven in ihren Lagerhäusern. Es handelte sich nicht um eine Landwirtschaftskommune, sondern um eine Fabrikstadt, die aufgrund der glücklichen Kombination von Kalksteinvorkommen und einem schiffbaren Fluss Beton und Schaumstein herstellte. Es gab zwar Gemüsegärten, aber in erster Linie war die Stadt auf die Einfuhr von Lebensmitteln aus anderen Regionen angewiesen. Wenn die 450 Personen im Zug etwas zu essen bekamen, hatten die 160 Einwohner nichts. Im Idealfall hätten sie sich alles geteilt, wären zusammen halb satt geworden und zusammen halb verhungert. Wären nur 50 oder sogar 100 Passagiere im Zug gewesen, hätte die Kommune wahrscheinlich wenigstens ein bisschen Brot für sie aufgespart. Aber 450? Wenn man so vielen von irgendetwas eine ausreichende Menge gab, wäre die eigene Versorgung auf Tage hin ausgefallen. Und wann würde nach diesen Tagen der nächste Versorgungszug kommen? Und wie viel Getreide würde er bringen? Sie gaben ihnen gar nichts. Die Reisenden, die an jenem Tag nicht gefrühstückt hatten, hungerten nun also bereits seit 60 Stunden. Die nächste Mahlzeit würden sie erst bekommen, wenn das Gleis geräumt worden war und ihr Zug die 240 Kilometer bis zu einer Station zurückgelegt hatte, wo es ein Refektorium mit einem Vorrat für Passagiere gab. Dies war Scheweks erste Bekanntschaft mit dem Hunger. Zwar hatte er zuweilen gefastet, wenn er in seine Arbeit vertieft war und sich durch das Essen nicht unterbrechen lassen wollte, aber zwei volle Mahlzeiten pro Tag hatte er eigentlich haben können, bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Nicht einmal einen Gedanken hatte er darauf verschwendet, wie es wohl wäre, wenn er ohne sie auskommen müsste. Niemand in seiner Gesellschaft, niemand auf dieser Welt brauchte ohne diese beiden Mahlzeiten auszukommen. Während er immer hungriger wurde, während der Zug Stunde um Stunde auf einem Nebengleis zwischen einem staubigen Steinbruch und einer geschlossenen Fabrik stand, kamen ihm verbitterte Gedanken über die Realität des Hungers und über die potenzielle Unfähigkeit seiner Gesellschaft, eine Hungersnot zu überstehen, ohne die Solidarität zu verlieren, die doch ihre Stärke war. Teilen war leicht, wenn genug oder sogar nur gerade genug da war, um über die Runden zu kommen. Doch wenn einmal nicht genug da war, dann kam die Macht ins Spiel. Die Macht mit ihrem Werkzeug der Gewalttätigkeit und ihrem eifrigsten Bundesgenossen, dem abgewandten Auge. Der Hass der Passagiere auf die Einwohner der Stadt wuchs, war aber weniger bedrohlich als das Verhalten der Ortsansässigen, wie sie sich hinter ihren Mauern mit ihrem Besitz verkrochen und den Zug einfach ignorierten, ihm keinen Blick gönnten. Scheweck war nicht der Einzige, der düsteren Gedanken nachhing. Unentwegt wurde draußen neben dem haltenden Zug diskutiert, kamen die Passagiere, um mitzureden, gingen wieder davon, argumentierten, stimmten zu, befassten sich alle mit demselben Thema, das auch Scheweck beschäftigte. Ein Überfall auf die Gemüsegärten wurde ernsthaft in Erwägung gezogen und wäre vielleicht auch ausgeführt worden, hätte der Zug nicht im selben Moment mit einem Pfeifsignal die Abfahrt angekündigt. Und als er dann endlich in die Station einfuhr, wo sie eine Mahlzeit bekamen, einen halben Laib Holumbrot und eine Schale Suppe, wich ihre bedrückte Stimmung in Euphorie. Nachdem sie sich zum Boden der Schale vorgearbeitet hatten, merkten sie, dass die Suppe ziemlich dünn war. Aber der erste Löffel hatte wunderbar geschmeckt. So gut, dass sich das Fasten wirklich gelohnt hatte. Darüber waren sich alle einig. Lachend und scherzend stiegen sie wieder in den Zug. Sie hatten es gemeinsam durchgestanden. Am Äquatorhügel wurden die Passagiere nach Abenay von einem Lastwagenkonvoi aufgenommen, mit dem sie die letzten 800 Kilometer zurücklegten. Sie erreichten die Stadt an einem windigen Abend im Frühherbst. Es war schon fast Mitternacht, die Straßen waren leer gefegt. Der Wind pfiff hindurch wie ein reißender, trockener Fluss. Über der matten Straßenbeleuchtung glitzerten die Sterne in hellem, funkelndem Glanz. Der trockene, herbstliche Sturm und seine eigene Sehnsucht trieben Scheweck im Laufschritt durch die Straßen, 5 Kilometer bis zum nördlichen Viertel, ganz allein in der dunklen Stadt. Er nahm die 3 Stufen der Veranda mit einem Schritt, lief den Korridor entlang, kam an die Tür, öffnete sie. Das Zimmer war dunkel. Vor dem dunklen Fenster glitzerten die Sterne. »Takwa«, rief er, und hörte die Stille. Bevor er die Lampe anmachte, dort im Dunkeln, in der Stille, begriff er auf einmal, was Trennung heißt. Nichts war fort, es gab nichts, was fort sein konnte. Nur Sadek und Takwa waren fort. Im Luftzug der offenen Tür drehten sich lautlos, schwach glänzend, die Okkupationen des unbewohnten Raumes. Auf dem Tisch lag ein Brief, 2 Briefe. Einer von Takwa. Er war nur kurz. Sie hatte die Aufforderung zu einem Noteinsatz in den Versuchslabors für die Entwicklung essbarer Algen in Nordost bekommen. Für unbestimmte Zeit. Sie schrieb: Ich konnte jetzt nicht guten Gewissens Nein sagen. Ich ging zur Abteil und las dort alles über das Projekt, das sie ans Ökologiesyndikat bei der PDK geschickt haben, und es stimmt, dass sie mich brauchen, weil ich genau an diesem Algen-Ciliata-Kukuri-Zyklus gearbeitet habe. Ich bat die Leute bei der Abteil, dich ebenfalls in Rolni einzusetzen, aber das tun sie natürlich nicht, solange du das nicht ebenfalls beantragst. Und wenn es wegen der Arbeit am Instpunkt nicht geht, dann wirst du das natürlich nicht tun. Aber wenn es mir zu lange dauert, werde ich ihnen sagen, sie sollen sich einen anderen Genetiker holen und nach Hause kommen. Sadik geht es sehr gut, sie kann schon Jicht für Licht sagen. Es dauert bestimmt nicht lange. Das ganze Leben für dich, deine Schwester Takwa. Bitte, bitte, komm, wenn du kannst. Die zweite Nachricht war auf einem winzigen Papierfetzen gekritzelt. Shevek, Physikbüro, wend zurück, Sabul. Shevek wanderte unruhig im Zimmer umher. Der Sturm, der Impetus, der ihn durch die Straßen getrieben hatte, war immer noch in ihm. Aber er war gegen eine Mauer gelaufen. Er konnte nicht weiter, aber er musste in Bewegung bleiben. Er sah in den Schrank. Er enthielt nichts als den Wintermantel und ein Hemd, das Takwa, die gern feine Handarbeiten machte, für ihn bestickt hatte. Ihre eigenen wenigen Kleider waren fort. Der zusammengeklappte Wandschirm gab den Blick auf das leere Kinderbett frei. Das Bett war nicht richtig gemacht, aber das Bettzeug war sauber in die orangefarbene Decke gerollt. Shevek kam wieder zum Tisch, las Takwas Brief ein zweites Mal. Tränen der Wut traten ihm in die Augen. Zornige Enttäuschung schüttelte ihn. Eine böse Vorahnung. Man konnte niemanden einen Vorwurf machen, das war das Schlimmste. Takwa wurde gebraucht, um den Hunger zu bekämpfen. Ihren, seinen, Sadiks Hunger. Die Gesellschaft hatte nichts gegen sie. Sie war für sie, mit ihnen, sie war sie. Aber er hatte sein Buch, seine Liebe und sein Kind aufgegeben. Was kann man von einem Mann verlangen, wie viel soll er denn noch aufgeben? Hölle, sagte er laut. Pravik war keine Sprache, in der es sich ordentlich fluchen ließ. Es flucht sich schwer, wenn der Sex nicht als schmutzig gilt und es so etwas wie Blasphemie überhaupt nicht gibt. O Hölle, sagte er noch einmal. Wütend knüllte er Sabuls schäbigen kleinen Zettel zusammen und hämmerte mit beiden Fäusten auf die Tischkante. Zweimal, dreimal, suchte in seiner Verzweiflung den Schmerz, aber da war nichts. Da war nichts zu machen, nichts, wohin er sich wenden konnte. Schließlich blieb ihm nichts anderes übrig, als das Bettzeug auszurollen, sich alleine hinzulegen und zu schlafen. Mit schlechten Träumen und ohne Trost. Als erstes am nächsten Morgen klopfte Bunub. Er öffnete die Tür, trat aber nicht beiseite, um sie einzulassen. Bunub war ihre Flurnachbarin, eine 50-jährige Frau, Maschinistin in der Luftfahrzeugmaschinenfabrik. Takwa hatte sie immer ganz unterhaltsam gefunden, aber Shevek machte sie rasend. Denn erstens wollte sie dieses Zimmer. Sie habe es schon für sich beansprucht, als es zuerst leer gestanden habe, erklärte sie, aber die Wohnungsverwalterin des Blocks habe es ihr aus reiner Gehässigkeit nicht gegeben. Ihr Zimmer hatte kein Eckfenster, ein Gegenstand unüberwindlichen Neides für sie. Aber es war auch ein Doppelzimmer und sie lebte allein darin, was angesichts des herrschenden Wohnungsraummangels egoistisch von ihr war. Trotzdem hätte Shevek es für Zeitverschwendung gehalten, sie seine Missbilligung spüren zu lassen. Hätte sie ihn nicht durch ihre ewigen Unschuldsbeteuerungen dazu gezwungen. Sie erklärte in einem fort. Sie hatte einen Partner fürs ganze Leben, genau wie ihr beiden, schluchzte sie. Aber wo war eigentlich dieser Partner? Irgendwie sprach sie ständig in der Vergangenheit von ihm. Inzwischen jedoch erfuhr die Benutzung eines Doppelzimmers eine gewisse Rechtfertigung durch die endlose Reihe von Männern, die sich Bunubs Türklinke in die Hand gaben. Jeden Abend ein anderer, als wäre Bunub noch stürmische 17. Takwa registrierte diese stramme Parade mit Bewunderung. Bunub erzählte ihr alles über die Männer und jammerte ohne Ende. Dass sie das Eckzimmer nicht hatte, war nur eins ihrer zahllosen Kümmernisse. Sie war eine hinterhältige und boshafte Frau, die an allem und jedem etwas auszusetzen hatte und sich ständig benachteiligt fühlte. Die Fabrik, in der sie arbeitete, war nach ihren Worten eine Pestbeule von Unfähigkeit, Bevorzugung und Sabotage. Bei den Versammlungen ihres Syndikats ging es zu wie in einem Irrenhaus, und alle brachten ungerechtfertigte Anschuldigungen vor, die ausschließlich gegen sie gerichtet waren. Der gesamte Sozialorganismus diente einzig der Verfolgung und Vernichtung Bunubs. Über all das musste Takwa lachen, zuweilen sogar laut heraus und Bunup offen ins Gesicht. »Oh, Bunup, du bist so komisch«, keuchte sie dann, und die Frau mit dem ergrauenen Haar, dem verkniffenen Mund und dem ausweichenden Blick lächelte dünn, keineswegs gekränkt, und fuhr mit ihren unsinnigen Klagen fort. Scheweck wusste, dass Takwa recht hatte, wenn sie sie kurzerhand auslachte, aber er brachte es einfach nicht fertig. »Ist doch schrecklich«, sagte sie jetzt, als sie an ihm vorbei ins Zimmer schlüpfte und schnurstracks zum Tisch marschierte, um Takwas Brief zu lesen. Sie nahm ihn auf, aber Scheweck entriss ihn ihr mit einem gelassenen, blitzschnellen Griff, auf den sie nicht gefasst war. »Einfach schrecklich. Nicht mal eine Dekade Zeit haben sie ihr gelassen. Einfach, komm her, sofort. Und dabei heißt es, wir seien freie Menschen. Das würden sie uns wohl gerne weismachen. Ein Witz ist das, eine glückliche Partnerschaft einfach so auseinanderzureißen. Ich sag dir, warum sie das getan haben. Sie sind gegen Partnerschaften. Das kannst du immer und überall sehen. Sie versetzen die Partner mit voller Absicht an verschiedene Orte. Das haben sie mit Labex und mir auch gemacht, ganz genauso. Wir werden nie wieder zusammenkommen. Nicht, solange die gesamte Abtei gegen uns ist. Ach, da ist das kleine leere Bettchen, die arme Kleine. Die ganzen 4 Dekaden hat sie geweint, Tag und Nacht. Ich habe stundenlang wach gelegen. Das kommt natürlich von den Lebensmittelkürzungen. Takwa hatte einfach nicht genug Milch. Und dann eine stillende Mutter zu einer Arbeitsstelle zu schicken, die hunderte von Kilometern entfernt ist. Das muss man sich mal vorstellen. Und du wirst sicher nicht dort arbeiten können, wo sie ist, nicht wahr? Wo war das doch noch? Nordost. Ich möchte jetzt frühstücken gehen, Bunup. Ich habe Hunger. Ist das nicht typisch, dass sie das gemacht haben, während du weg warst? Dass sie was gemacht haben, während ich weg war? Sie wegschicken, eure Partnerschaft auseinanderreißen. Sie las jetzt Sabuls Zettel, den sie sorgfältig geglättet hatte. Die wissen genau, wann sie eingreifen müssen. Ich nehme an, du wirst jetzt hier ausziehen, nicht wahr? Dich allein werden sie das Doppelzimmer nicht bewohnen lassen. Takwa hat zwar gesagt, dass sie bald wiederkommen würde, aber ich habe deutlich gemerkt, dass sie sich damit nur Selbstmut machen wollte. Freiheit, frei sollen wir sein. Was für ein Witz. Rumgeschubst von hier nach da. Verdammt nochmal, Bunup. Wenn Takwa die Arbeitsstelle nicht gewollt hätte, dann hätte sie doch abgelehnt. Du weißt doch, dass uns eine Hungersnot droht. Naja, ich hab mir auch schon überlegt, ob sie diese Versetzung nicht sogar gewollt hat. Das passiert ja häufig nach der Geburt eines Babys. Ich fand ja schon lange, dass ihr die Kleine in ein Heim hättet geben sollen. So viel, wie die geschrien hat. Kinder stören bei einer Partnerschaft, schaffen Bindung. Da ist es, wie du ganz richtig gesagt hast, nur natürlich, dass sie sich eine Veränderung wünschte und die Gelegenheit beim Schopf ergriffen hat, als sie sich bot. Das habe ich keineswegs gesagt. Ich gehe jetzt frühstücken. Er verließ das Zimmer, blutend an mindestens 5 oder 6 wunden Punkten, die Bunup zielgenau getroffen hatte. Das Grässliche an diesem Weib war, dass sie seine schlimmsten Befürchtungen ausgesprochen hatte. Und jetzt blieb sie noch in seinem Zimmer, wahrscheinlich um ihren Einzug zu planen. Da er verschlafen hatte, kam er erst kurz vor Ende der Frühstückszeit zum Refektorium. Ausgehungert von der Reise holte er sich eine doppelte Portion Grütze und Brot. Der Junge hinter dem Ausgabetisch musterte ihn stirnrunzelnd. In diesen Zeiten nahm sich niemand eine doppelte Portion. Scheweck starrte stirnrunzelnd zurück und schwieg. Er hatte innerhalb von mehr als 80 Stunden nur 2 Schalen Suppe und 1 Kilo Brot bekommen und hatte das Recht, das Versäumte nachzuholen. Aber er hätte sich lieber die Zunge abgebissen, als eine Erklärung abzugeben. Die Existenz ist durch sich selbst gerechtfertigt. Persönlicher Bedarf ist gutes Recht. Er war Odonia, das schlechte Gewissen überließ er den Profitlern. Er setzte sich allein an einen Tisch, doch gleich darauf gesellte sich Desa zu ihm, lächelnd, ihn mit beunruhigend schiefstehenden Augen musternd. »Lange weg«, sagte Desa. »Landwirtschaftseinsatz, 6 Dekaden. Wie war's hier?« »Mager.« »Wird noch magerer«, antwortete Scheweck, doch ohne rechte Überzeugung, denn im Augenblick aß er ja, und die Grütze schmeckte hervorragend. »Frustration, Sorge, Hungersnot«, sagte seine Großhirnrinde, der Sitz des Intellekts. Das Kleinhirn jedoch, voll verstockter Raubgier in den finsteren Tiefen seines Schädels hockend, sagte, »Essen jetzt, gut, gut.« »Sabul gesehen?« »Nein, Bin gestern Abend erst gekommen. Er hob den Kopf, sah Desa an und sagte mit gewollter Gleichgültigkeit: Takwa ist auf Hungersnoteinsatz. Vor 4 Tagen ist sie abgereist. Desa nickte mit echter Gleichgültigkeit. Hab gehört. Weißt du schon von der Umorganisation des Instituts? Nein. Was ist denn? Der Mathematiker breitete die langen, schmalen Hände auf der Tischplatte aus und starrte sie an. Er hatte immer ziemlich gehemmt und kurz angebunden gesprochen. Ja, er stotterte sogar. Ob dieses Stottern aber ein sprachlicher oder ein moralischer Fehler war, konnte Scheveck nicht entscheiden. So wie er Desa immer gemocht hatte, ohne richtig zu wissen warum, gab es Momente, da er Desa zutiefst verabscheute, ebenfalls ohne zu wissen warum. Dies war einer dieser Momente. Um Desas Mund in seinem ausweichenden Blick lag eine Hinterhältigkeit, die Scheveck an Bunub erinnerte. Alles wird umgekrempelt, Personalkürzungen, Schiebeck ist draußen. Schiebeck war ein bekanntermaßen dümmlicher Mathematiker, der es jedoch durch beharrliches Einschmeicheln bei den Studenten immer geschafft hatte, sich in jedem Quartal wenigstens eine von den Studenten verlangte Vorlesung zu sichern. Haben ihn weggeschickt, an ein Regionalinstitut. Beim Bodenholumhacken würde er weniger Schaden anrichten, erwiderte Scheveck. Jetzt, da er Zett war, hatte er mit einem Mal das Gefühl, dass die Dürre möglicherweise dem Gesellschaftsorganismus zum Vorteil gereiche. Die Prioritäten wurden wieder klar. Schwächen, weiche Stellen, kranke Stellen würden ausgebrannt, träge Organe wieder voll funktionsfähig gemacht, die Körperpolitik von überflüssigem Fett befreit werden. Habe bei der Institutsversammlung ein gutes Wort für dich eingelegt, sagte Desa, der aufblickte, aber Scheveck nicht anblickte, weil er ihn nicht anblicken konnte. Obwohl Scheveck nicht gleich verstand, was er meinte, wurde ihm sofort klar, dass Desa log. Er wusste es einfach. Desa hatte nicht für ihn ein Wort eingelegt, sondern gegen ihn. Der Grund für die sporadische Abneigung gegen Desa war ihm jetzt plötzlich klar. Es war die bisher uneingestandene Erkenntnis der reinen Bosheit, die in Desas Charakter steckte. Dass Desa ihn gleichzeitig liebte und versuchte, Macht über ihn zu gewinnen, lag ebenso klar auf der Hand und war für Scheveck ebenso verabscheuenswert. Die krummen Wege des Besitzanspruchs, die Labyrinthe von Liebe, Hass waren bedeutungslos für ihn. Arrogant, intolerant ging er auf dem kürzesten Weg direkt durch ihre Mauern. Scheveck sprach nie wieder mit dem Mathematiker. Er beendete sein Frühstück und ging dann quer über den Hof durch den strahlenden Frühherbstmorgen zum Physikbüro.